Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. 0800 2254 2254. 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. In den nächsten zwei Stunden wollen wir über etwas reden, was uns seit einiger Zeit beschäftigt, aber vor allem auch seit dem letzten Wochenende, nämlich die Corona-Proteste. Wie umgehen damit? Sind das Impulse für die Demokratie oder ist das wirklich nur eine Ansammlung von Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern und Rechtsextremen? Das wollen wir wissen von Ihnen. Wie empfinden Sie das? 0800 2254 2254. Wir haben es ja ein halbes Jahr Pandemie und das heißt auch, die Spannungen werden größer. Viele Unzufriedene äußern sich. Menschen, die die Corona-Maßnahmen für übertrieben halten. Ja, und wir haben es immer in den Demos am letzten Wochenende in der Berlin ja gesehen. Sehr unterschiedliche Menschen sind dabei. Familien mit Kindern, ältere Paare, Menschen aus der Nachbarschaft. Hare Krishna-Jünger, Althippies, Cannabis-Raucher, aber eben auch die anderen. Demokratieverächter, Reichsbürger, Rechtsradikale. Wir wollen wissen, wie Sie diese Demonstration wahrnehmen. 0800 2254 2254 und natürlich Gesprächspartner haben wir auch. Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin, und Caroline Preißler, FDP-Politikerin, die Corona überstanden hat. Ein halbes Jahr Pandemie und Corona-Proteste, das beschäftigt uns heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur, diese Corona-Proteste. Wie umgehen damit? Sind das Impulse für die Demokratie oder ist das eine Ansammlung ihrer Feinde? Was haben wir da? Eine sehr bunte Truppe, so wird es jedenfalls immer beschrieben. Das haben wir am letzten Wochenende in Berlin ja sehr gut erleben können. Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Menschen aber auch, die glauben, dass wahlweise Bill Gates oder 5G uns bedrohen. Und auch Menschen, die glauben, Corona haben sich die Mächtigen ausgedacht, um uns zu unterjochen. Aber eben natürlich auch Familien mit Kindern, ältere Paare, Menschen aus der Nachbarschaft, Althippies, Leute, die Refugees Welcome Sticker tragen, einfach auch skeptisch sind angesichts der Schärfe der Corona-Maßnahmen und ihre Skepsis auf die Straße tragen wollen, aber eben auch Rechtsradikale. Das haben wir auch erlebt. Wir erinnern uns ja an diese Szenen mit den Reichsflaggen auf den Treppen des Reichstagsgebäudes. Also, wie umgehen mit diesen Protesten? Das wollen wir besprechen mit Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin von der Uni Kiel, die hier im Studio ist. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und Caroline Preißler, FDP-Politikerin, die Corona überstanden hat, die im März sich infiziert hat, einen recht schweren Verlauf hatte, ein Tagebuch geführt hat in den sozialen Netzwerken, die auch bei uns ist. Schönen guten Morgen, Frau Preißler.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Frau Preißler, Sie waren am letzten Wochenende dabei in Berlin bei den Demonstrationen, haben sich dahingestellt mit einem Schild. Und auf diesem Schild stand: Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch. Welche Reaktionen haben Sie bekommen?
Ich habe sehr viele Reaktionen bekommen, die mir vor Augen geführt haben, dass die aktuelle Corona-Lage in Deutschland wirklich jeden berührt. Auf unterschiedlichen Ebenen. Die Menschen, die dort waren, waren vor allem emotional angefasst, hatten Probleme, mit den Einschränkungen zu leben, die zur Eindämmung der Covid-19-Infektion führen sollten.
Mhm. Was für Gespräche haben die dann geführt? Also ich meine, es ist ja durchaus auch, es zeugt ja von einem gewissen Mut, sich dahin zu stellen, ne? Also es sind ja auch einige dabei, glaube ich, die nicht unbedingt sofort auf Gespräche aus sind, ne?
Ja, das war so. Die sind dann allerdings auch an mir vorbeigezogen und haben mich eher von Weitem beschimpft. Die Menschen, die auf mich zugegangen sind, die hatten schon auch das Bedürfnis, ihre Sicht der Dinge zu erzählen und zu erklären. Ich habe sehr viele Flyer bekommen und auch Gesundheitstipps zu meiner Erkrankung. Ich habe sehr emotionale Augenblicke erlebt. Mhm. Die Menschen hatten so eine starke Mimik, denen haben die Hände gezittert. Es gab schon für mich deutliche Anzeichen dafür, dass es genau richtig ist, jetzt sich dorthin zu stellen. Denn wer aufsteht morgens und zu einer Demonstration geht, der hat eben was zu sagen. Und ich habe angeboten zuzuhören. Für viele war das ein gutes Angebot.
Welche Beobachtungen haben Sie gemacht bei dieser Demonstration? Ich habe es ja schon beschrieben, oder es wurde ja auch schon viel beschrieben. Es gab viele Berichte über die Vielfalt dieser Demonstration, aber auch über das Ausfransen an bestimmten Rändern, ne? Gerade was eben die Präsenz von Rechtsradikalen angeht. Wir haben es ja auch gehört, dass da auch rechtsradikale Netzwerke durchaus diese Demonstration für sich genutzt haben, aber eben auch ganz andere Menschen, Familien in Outdoor-Kleidung, Menschen, die Musik gemacht haben. Also wie haben Sie es empfunden?
Ich habe festgestellt, dass es doch einen großen gemeinsamen Nenner von allen Beteiligten auf dieser Demonstration gab, die allesamt der Meinung waren, es müsse einen Sturm auf Berlin geben. In den sozialen Netzwerken wurde Tage vorher dazu aufgerufen und eben auch die Familie und auch der Mensch mit Rasterlocken war dort, um sofort eine Veränderung zu erhalten. Das ist also diese Wissenschafts- und Kompetenzfeindlichkeit oder die Abkehr von demokratischen Prozessen, die war allen Leuten gemein. Deswegen kann ich dieses Ausfransen an rechten Rändern gar nicht so bestätigen. Ich glaube auch, wir müssen gar nicht über Zurechnung von rechtsradikalen Inhalten sprechen, weil alle Menschen, die dort waren, zumindest die Langsamkeit oder die Behäbigkeit demokratischer Prozesse abgelehnt haben. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, denn das sollte doch eigentlich Konsens in unserer Gesellschaft sein, dass wir die Regeln, die wir uns gegeben haben, auch alle gemeinsam einhalten. Deshalb gelang es mir eben auch nicht im Gespräch, jetzt die Umkehr in den Gedanken zu bewirken. Im Gegenteil, ich habe viel zugehört und viel Raum gelassen, viel Offenheit gezeigt und habe zwar erwidert, aber ich bin mir sicher, ich werde noch sehr viele dieser Gespräche führen müssen, um überhaupt eine Veränderung in den Gedankengängen herbeiführen zu können.
Gab es ein besonders prägendes Gespräch, was Sie da hatten bei der Demo?
Ja, es gab ein großes Versagen bei mir, denn es gab einen Mann, der sehr antisemitisch drauf war. Und der hatte so krude Thesen und war so wütend, dass ich... Der hat mich einfach nur niedergebrüllt und ich hatte eben überhaupt nichts, was ich hätte sagen können und was ihn erreicht hätte. Deshalb habe ich den fortgeschickt. Und das war eigentlich nicht meine Idee. Meine Idee war, ich höre jedem zu bis zum Ende und erwidere dann und versuche eben darauf einzugehen. Bei dem Mann habe ich versagt. Das hat mich sehr unglücklich gemacht. Aber etwas Gutes gab es auch. Und zwar gab es eine Personengruppe von Querdenken, die mich sehr...
So heißt die Initiative, ne? So, Querdenken, ja, die Anmelder dieser Demonstration.
Ja, die Anmelder der Demonstration hatten natürlich viele Anhänger vor Ort und da gab es eine Personengruppe, die sich um mich stellte und eben auch geballt auf mich einsprach. Es gab also nicht so Dialogform, sondern eigentlich eher, sie wollten mich überzeugen und zwar ziemlich verbal aggressiv. Und dann kam ein Polizist und sagte, fühlen Sie sich noch sicher? Das hat mich extrem gefreut, denn ich hatte mich nicht umsonst in die Nähe der Polizei gestellt. Ich bin ja nicht, bin nicht sehr kräftig von der Statur und war eben auch alleine und wollte einfach auch so ein bisschen Sicherheit. Ich stand also in der Nähe der Polizistinnen und Polizisten. Dann kam einer und fragte, fühlen Sie sich noch sicher? Und ich sagte, ja, danke schön. Also ich war also auch gut beschützt.
Meines Wissens waren Sie die einzige Gegendemonstrantin dort, oder? In Berlin. Oder haben Sie noch andere erlebt?
Ich habe andere gehört. Es gab ja eine angemeldete Gegendemonstration. Die habe ich gehört.
Aber die ist untergegangen, auch in der Berichterstattung, glaube ich.
Ja, ich denke auch, das kann am Konzept liegen. Ich glaube, wir müssen uns weiterentwickeln.
Demonstrationen. Bringen Gegendemonstrationen etwas?
Naja, jeder brüllt seinen Standpunkt heraus. Also Demonstrationen und Gegendemonstrationen heißt, wir machen zwei Fronten auf. Einer sagt alles, der andere sagt alles, aber niemand kommt miteinander ins Gespräch. Es gibt keinen Dialog. Deshalb habe ich etwas anderes versucht und bin mit meinem Angebot praktisch in die Demonstration gegangen, wo ich eine womöglich andere oder differenziertere Haltung dazu hatte. Das, denke ich, ist sinnvoller, als eben sich gegenseitig niederzuschreien.
Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin an der Uni Kiel, Sie haben mal gesagt, die Corona-Krise zeigt Probleme und Möglichkeiten der repräsentativen Demokratie auf. Wenn wir uns jetzt diese Demonstrationen anschauen, wie empfinden Sie die?
Ja, also das fand ich interessant bei der Corona-Krise. Man musste über verschiedene Phasen sprechen. Die Phase des Lockdowns war demokratietheoretisch problematisch in der Hinsicht, dass wir Grundrechte aufgehoben haben, dass kaum großartige Debatte über die Maßnahmen getroffen wurden. Das ist nicht ungewöhnlich bei solcher Arten der Krisen, weil da sind bei einer Pandemie oder Naturkatastrophen muss die Regierung schnell handeln. Aber das hat Risiken für die Demokratie. Und ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist eine andere Dynamik. Jetzt hat sich alles geöffnet. Wir hatten 38.000 Demonstrantinnen in Berlin. Das ist überhaupt keine kleine Zahl. Das heißt, die Maßnahmen, die demokratisch sein müssen, damit sich jeder und jeden ausdrücken kann, sind vorhanden. Und das, was mich ein bisschen verblüfft hat, war, dass diejenigen, die sich versammeln und teilweise ohne Achtung von den Auflagen, gleichzeitig
also kein Mundschutz und,
ja, kein Mundschutz, kein Abstand, gleichzeitig sagen, sie leben in einer Meinungsdiktatur. Und das führt zu bestimmten sogar komischen Situationen, in denen Journalistinnen den Demonstranten fragen, sagen sie hier, was sie sagen wollen, und der brüllt nur an, ja, wir sind in einer Meinungsdiktatur. Nee, aber sie sind jetzt online, also sie sind jetzt live, sagen sie was. Ich fürchte, das, was dahinter steckt, ist was ganz anderes, was seit langem im Gange ist, nämlich eine tiefen Krise der repräsentativen Demokratie. Die wurde von Kolleginnen seit Jahrzehnten festgestellt und sie kulminiert mit sehr kleinen Ereignissen. Also meine Corona ist keine kleine Ereignis, aber die Pflicht zum Mundschutz ist keinen großen in der Proportion wie die Demonstration. Und diese Mundschutzpflicht ist zur Flagge der Bewegung geworden, was überhaupt nicht richtig nachvollziehbar ist. Mhm. Also im Grunde gibt es andere Probleme, worüber man reden sollte, die nicht in den Vordergrund gedrängt.
Die aber natürlich auch da sind, ne? Wirtschaftliche Probleme, eben. Unternehmenspleiten, die schwierige Situation von Solo-Selbstständigen, die Gastronomen, glaube ich, können einiges ja. sagen zur Situation.
Eltern
mit Kindern, die Bildungsmisere, die vielleicht auch an einigen Orten sichtbar geworden ist. Also da, glaube ich, ist einiges deutlich geworden in diesem Jahr, oder was ist Ihr Eindruck?
An
Problem?
Ja, zugleich sind die Probleme, die schon da waren, sichtbar geworden mit der Corona-Situation. Und zwar, man hat gesehen, also und das ist nicht nur ein Prozess in Deutschland, sondern weltweit, wer erkrankt mit schwerem Verlauf am häufigsten. Das sind diejenigen, die in bedrängten Wohnsituationen leben, die schon Vorerkrankung haben, weil sie nicht so gesund leben. Das ist in Deutschland nur bei der Fleischindustrie deutlich geworden. Aber in Ländern wie USA oder Brasilien ist es klar, wer erkrankt. Und das zeigt auch diese Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft, die auch eine der Probleme dieser Gesellschaft immer gewesen ist.
Zeigt sich das auch in den Demonstrationen? Haben Sie den Eindruck, dass das auch Thema der Demonstranten und Demonstrantinnen ist?
Begleite die Demonstration eher von außen, weil ich keine empirische Forschung zu der Demonstration gemacht habe. Aber das, was ich sehe, ist noch sehr diffus. Also es sind keine eindeutigen Forderungen, also es sind ein paar negative Maßnahmen, also wogegen man sich stellt, aber ich sehe keine richtige politische Kanalisierung dieser Demonstration, die noch in einem Bewegungsstadium ist, was noch nicht politisch kristallisiert ist. Und wenn man dann sieht, was in Berlin passiert ist, gibt es natürlich organisierte Gruppen, die versuchen, die Deutungshoheit über diese Demonstration für sich zu nehmen und symbolisch praktisch deren Stempel aufzudrücken.
Sie aber meinen, rechtsextreme
zum
Netzwerke
Beispiel,
zu machen,
ja, also das, was
eine Treppe
von Reichstag passiert, ist es eine Inszenierung, die dazu tragen sollte, dass diese Demonstrationen mit einem bestimmten Blick gesehen werden sollte. Und das blendet natürlich diese Heterogenität aus. Und wir haben sehr lange darüber diskutiert, teilweise zu Recht, aber das ist dieser Kampf der Symbole ist noch nicht ausgefochten sozusagen. Es sind so unterschiedliche Gruppierungen, die versuchen, deren Anliegen aufzudrücken.
Welche Erklärung gibt es dafür, dass rechtsextreme Kreise oder rechtsnationale Kreise diese Demonstrationen für sich nutzen?
Ich denke, die, wenn man dann an Rechtsextremismusforscherinnen denkt, die seit langem diese Szene beobachten, gibt es so eine Hoffnung, dass man die Revolution machen kann. Und jede Situation, die dafür eine Bühne bietet, also im Moment ist es nur auf der symbolischen Ebene, sollte genutzt werden. Und ich weiß nicht, ob man sich noch erinnert, also während des Lockdowns gab es Prepper-Gruppen, die aufgedeckt wurden mit viel Munition und die mit dem Narrativ sich vorbereitet haben, wir warten auf eine Ausnahmesituation, um eben angreifen zu können und die Revolution zu machen, also wo man sich selbst verteidigt, weil dann die Regierung nicht mehr in der Lage wäre, die Ordnung zu garantieren. Also das waren auch teilweise Gegenstand der Berichterstattung. Mhm. Also das läuft auch mit und die Situation ist extrem komplex und heterogen. Und das, was wir dann sehen, sind diese Anti-Corona-Demonstrationen, wo diese Heterogenität dann inszeniert wird, sozusagen.
Und es gibt ja auch immer wieder Diskussionen darüber, welche inhaltlichen Verbindungen jetzt mal jenseits der vielleicht politstrategischen Ziele von einigen rechtsradikalen Kreisen, welche inhaltlichen Verbindungen es da geben könnte zwischen den Menschen, die da auf der Straße sind und ganz sicher keine Rechtsradikalen sind und eben diesen rechtsradikalen Kreisen. Weil vieles wurde ja auch vorgeworfen, weiß nicht, Karolina Preissl, Sie haben es ja auch sicherlich erlebt, dass sich eben viele Menschen eben nicht genug distanziert haben von diesen Rechtsextremen, die da mitgelaufen sind. Na, gibt es da irgendeine Erklärung dafür, dass es da keine Distanzierungen gab?
Ich denke, die Erklärung ist, dass sie dort alle eine sehr große Verbundenheit zueinander gefühlt haben. Denn diese Enttäuschung über die aktuelle Politik, über die verschwindende Transparenz im gesellschaftlichen Miteinander, die verband die Menschen dort alle. Und ich denke, dass es auch sehr schwer fällt, sich von jemandem zu distanzieren, der als Heilsversprecher daherkommt. Und viele Menschen dort wollten sofort an diesem Tag eine Änderung und wollten einen Umsturz, wollten demokratische Prozesse eben abkürzen, wollten Kriegsgerichte, wollten Virologen und Politikerinnen und Politiker sofort jetzt stürzen und vor ein Gericht stellen. Das verband alle und das hat mich sehr erschreckt, denn wir müssen eben gerade nicht über Distanzierung und Zurechnung reden, wenn doch der Grundkonsens, nämlich die Ablehnung demokratischer Prozesse in vielen Gruppen auf dieser Demonstration vorhanden war.
Ist das ein grundlegendes Problem, ja, Paula Diel?
Ich würde schon sagen, das ist zumindest ein Problem, das seit Jahrzehnten läuft.
Das stärker wird?
Und stärker wird, weil man da mit unterschiedlichen Krisen zu tun haben, die sich jetzt geballt darstellen. Man hat eine Krise der Partei, die seit mindestens 30 Jahren anläuft, weil die Milieus der Partei nicht mehr als soziale Milieus funktionieren. Und dieser Kontakt zwischen Partei und deren Wählerinnen und Sympathisanten oder Mitglieder ist lockerer geworden. Das ist ein Problem. Dadurch können die Anliegen der Zivilgesellschaft durch die Partei nicht mehr in die Regierung getragen werden oder in die Opposition, also politisch artikuliert werden. Die zweite Krise ist, dass wir wahrscheinlich mit diesen massenmedialen Veränderungen, die wir haben, neue Formen der politischen Kommunikation brauchen und auch da ist die Politik in dem Sinne von politischen Professionellen nicht so richtig angepasst. Und dass diejenigen, die sich am besten angepasst haben, das sind die Populistinnen und vor allem die Rechtspopulistinnen. Da sieht man schon ein paar Schwierigkeiten. Dann hat man diese Wirtschaftskrise, die wir schon inzwischen vergessen hatten, einiges dazu getan, den Unterschied zwischen arm und reich zu verstärken, auch mit Blick auf die
Finanzkrise, meinen Sie?
Die Finanzkrise.
Auch schon wieder 10 Jahre,
danach folgte die Wirtschaftskrise. Mhm. Also Deutschland ist gut rausgekommen, aber mit einem Preis, nämlich vorher hatten wir schon einige Liberalisierungsgesetze des Arbeitsmarktes, die zu Prekarität geführt hat. Und das verstärkt wiederum diese Kluft zwischen arm und reich. Damit ist wiederum auch den Zugang zu Gesellschaft und Politik von bestimmten Bevölkerungsschichten extrem reduziert worden. Und am Ende hat man auch eine Krise der Kommunikation, denn mit diesem Aufbröckeln der Parteien als Bindeglied zwischen Regierung und Zivilgesellschaft verliert man auch etwas anderes, nämlich die Kommunikation zwischen beiden. Und die Politikerinnen suchen noch nach Kommunikationsstrategien, um deren Wählerinnen zu erreichen. Und das alles kulminiert in einer Art diffuse Unzufriedenheit, die teilweise Unzufriedenheit mit der Demokratie sein kann, teilweise nur mit der politischen professionellen Politikerinnen, aber es könnte auch in beide Richtungen gehen. Mhm. In eine Richtung antidemokratisch, weil die Demokratie so wie sie ist nicht funktioniert, aber auch eine Richtung, die für mehr Demokratie eintritt. Insofern ist die auch eine Chance.
Paula Diehl ist bei uns Politikwissenschaftlerin und Caroline Preißler, die Politikerin, die Corona überstanden hat. Wir wollen von Ihnen wissen, sind das Impulse für die Demokratie, wie die wir da sehen bei den Corona-Demonstrationen, bei den Corona-Protesten? Die nächsten großen sind ja für den 3. Oktober angekündigt, am Bodensee. Oder ist das eine Ansammlung Ihrer Feinde? Am Telefon ist Christine Dannenberg aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie waren dabei bei der Demo.
Ja.
Wir sind ganz Ohr. Was hat Sie motiviert, da dabei zu sein?
Sie haben eben gefragt, ob das eine Chance für die Demokratie ist oder sein kann. Also ich sehe es auch so, dass es eben so beides ist, Krise und Chance. Ich sehe auf jeden Fall auch die Chance. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Mhm. ja, ich war dabei und also da, wo ich war halt auf dieser Kundgebung, ich war mal nicht bei diesem Demonstrationszug, der ja dann gestoppt wurde, wie ich gehört habe, sondern auf dieser Kundgebung oder diesen Kundgebungen. Und es war sehr friedlich. Es gab natürlich alle möglichen Leute, also auch Reichsfahnen habe ich da gesehen. Aber ich sah, was ich gesehen habe, war halt nicht viele.
Aber Sie haben sie gesehen um sich herum. Hat Sie das gestört?
Ja, die zogen so an uns. Also ich war da mit einer Bekannten, die da in Berlin war. Und,
Hat Sie das gestört mit den Reichsfahnen?
Ja, schon. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, gut, das ist natürlich ein Sammelbecken für alle möglichen Leute. Und was ich auch, also war bei dieser Demo, weiß ich nicht, da wurde am Anfang gesagt, dass eben Rechts- und Linksextreme keinen Platz hätten. Das wurde schon gesagt.
Mhm. Also, das hat Ihnen gereicht erstmal als Ansage?
Na, erstmal ja. Ich meine, man kann ja niemandem verbieten, auf eine Demo zu gehen oder so, soweit ich weiß. Mhm. Also das ist das eine und ja genau, also was mir eben auch fehlte, was vorhin ja auch gesagt wurde, bis jetzt, dass halt über kontroverse, weiß ich nicht, wissenschaftliche Einschätzung dieser ganzen Pandemiesituation gab es in der Öffentlichkeit so gut wie nicht. Also wenn ich nenne nur Professor Bakhti, mit dem ich mich beschäftigt habe oder den ich mir angehört habe, den ich als sehr besonnenen Menschen empfinde, und der kam eigentlich nie zu Wort. Der hat gesagt, ich würde mich sehr gerne kritisch mit anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Meinungen, ich weiß nicht, ob man da Meinung sagen kann, auseinandersetzen, also in einer ernsthaften Diskussion. Hat ja auch einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Das wurde alles nicht mit einbezogen.
Ich reich das mal.
Und das ist mit ein Grund, weshalb ich mich sehr gestört hat, also im Laufe der Zeit.
Sie haben den Eindruck gehabt, dass die Debatte zu einseitig war?
Ja, richtig. Da war eben wenig Debatte, meiner Meinung nach.
Ich reiche das mal in die Runde. Paula Diehl, Caroline Preißler, an Sie beide. Ist das eine Empfindung, die nachvollziehbar ist?
Ja, ich denke schon, dass wir Abkürzungen genommen haben in der Vergangenheit, auch in den vergangenen 6 Monaten. Denn das Demonstrationsanliegen, Corona-Maßnahmen zu hinterfragen, ist absolut legitim. Demonstrationen gehören dazu. die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben die meines Erachtens sogar uns in die Wiege gelegt, damit von dort aus demokratische Prozesse eben angestoßen werden. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich finde, wir haben zu wenig darüber gesprochen, dann muss ich ihm absolut zustimmen. Es wurde ja tatsächlich aus Pressekonferenzen heraus regiert. Es wurden Maßnahmen getroffen, überstürzt. Länder hatten zum Teil, die Bundesländer, nur wenige Stunden Vorlauf, um etwas in die Wege zu leiten. Und Kritik wurde schnell mit der Bezeichnung Covidioten abgetan. Und da bin ich der Meinung, dass das grundfalsch ist. Zum einen, weil ich denke, wenn wir jemanden als Covidioten bezeichnen, erhöhen wir uns selbst, setzen den herab und er hat kaum noch eine Möglichkeit, mit uns im Dialog einzulenken oder uns eben auch schlauer zu machen, weil ich sofort ein Über-Unterordnungsverhältnis geschaffen habe in der Sprache, was ihn herabwürdigt. Und deshalb halte ich es für sinnvoll, zukünftig tatsächlich mehr zuzuhören. Mir ist allerdings auch aufgefallen auf dieser Demonstration selbst, bei den vielen, vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass meine Argumente deshalb oft abgetan wurden, weil sie als Mainstream galten und Kompetenz daran festgemacht wurde, ob man Dissens empfindet. Das heißt, es wurden vor allem gerne die Stimmen gehört, die sich kritisch gegenüber dem Robert-Koch-Institut oder der Bundesregierung äußerten. Und da habe ich Bedenken, dass so Kommunikation und Austausch funktionieren können. Denn wenn ich zuhöre, erwarte ich eben von meinem Gegenüber auch eine gewisse Offenheit gegenüber meinem Standpunkt. Und der fehlte mir auf dieser Demonstration schon.
Gibt es da ein Debattendefizit, Paula Diehl, das sich jetzt zeigt auch in den Demonstrationen?
Ich glaube, da gibt es auch die zwei Phasen. Also während des Lockdowns und wäre der Versuch, die Pandemien irgendwie in Deutschland einzugrenzen. Man kann darüber debattieren, ob das zu früh war oder nicht, ob die Maßnahmen zu dramatisch und zu stark waren für die Situation. Aber in dem Moment, dass dann so sich so eine Situation darstellen, muss man als Regierung schnell entscheiden. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass ein Problem für die Demokratie ist. Das muss man hinterher schnell korrigieren und auch Journalisten bzw. Juristen wie Herbert Prantl haben dann darauf aufmerksam gemacht. Das war während des Lockdowns. Nach dem Lockdown haben wir dann die Möglichkeit, diese Dinge wieder auseinanderzunehmen und zu schauen, wo wollen wir hin. Aber das, was ich in der Demonstration sehe, sehe ich das nicht, dass es das zur Disposition steht, nämlich wo wollen wir hin, sondern zwei Fronten aufgebaut haben, wie Frau Preißler gerade beschrieben hat. Und das ist wiederum problematisch, wenn wir dann darüber nachdenken wollen, welche Maßnahmen wollen wir haben. Zu den Berichterstattungen würde ich schon zustimmen, dass sie sehr eintönig am Anfang waren und teilweise auch pädagogisch in der Hinsicht, oh, wir wollen keine Panik verursachen.
Von den Medien aus,
von den Medien aus, aber auch teilweise war die Kommunikation der Regierung ziemlich interessant und offen, dass wir sagen, das ist ein dynamisches Ereignis, wir wissen nicht alles. Und das finde ich demokratisch sehr, sehr gut, das offen zu legen. Aber teilweise wurde wiederum pädagogisch gehandelt, zum Beispiel, als es am Anfang hieß, die Masken bringen gar nichts. Da hatten Nachbarländer schon die Maskenpflicht gehabt. Und da fragt man sich, wieso hat man das am Anfang so kommuniziert und plötzlich werden die Masken wieder ganz wichtig. Das ist natürlich für die Bürgerinnen nicht nachvollziehbar.
Christine Dannenberg, gehen Sie auf die nächsten Demos dann auch? Oder?
Ich noch nicht. Ich hätte aber noch einen Aspekt, den ich gern auch noch erzählen
in
würde.
In aller Kürze, wenn es geht. In aller Kürze, weil wir viele Anrufe haben.
Ja, verstehe. Ja. Also da war ein ehemaliger, also ein grünen Politiker, der versucht hat in seiner Partei, also das hat er erzählt eben auf der Demo, eine Diskussion eben genau über diese Thematik anzustoßen, also mal kritisch zu hinterfragen. Er hat erzählt, er wäre sofort abgewürgt worden, Er wurde sozusagen also gemobbt, also gleich in eine Ecke gestellt. Also er wollte eben kritische Wissenschaftler oder ich weiß nicht, also kritisch denkende Leute, also dass man einfach mit denen darüber mal diskutiert, ich glaube erstmal innerhalb der Partei. Und dann wurde er quasi ausgeschlossen, weil er sofort in eine oder verschwörungstheoretische Ecke gestellt wurde. Da war er sehr erschüttert und erschreckt, dass seine eigene Partei so undemokratisch sich verhalten hat. Und er ist jetzt, ich weiß nicht, ob er selber ausgetreten ist oder ausgetreten wurde. Das sind auch Dinge, weshalb ich auch, ich meine, auf so einer Demo, die auch sehr emotional aufgeladen ist, ist es wahrscheinlich schwierig, in Ruhe zu reden, weil die Leute sich vielleicht auch gar nicht gehört gefühlt haben. Und dann, glaube ich, ist es nicht so einfach, so einen ruhigen Diskurs oder so eine ruhige Diskussion, wie soll ich sagen, zu führen. Ich glaube, das müsste erstmal in der Öffentlichkeit oder in den Medien mehr stattfinden, dass die Leute merken, ach, es dürfen auch mal andere Meinungen gesagt werden. Und darüber darf auch gesprochen werden. So haben viele das Gefühl, glaube ich, dass man nicht darüber sprechen darf. Man darf es gar nicht hinterfragen, weil man sofort oder ganz schnell in so eine verschwörungsmythologische Ecke gestellt wird. Und das finde ich auch, deshalb bin ich da auch hingegangen, weil ich das auch allmählich so empfunden habe.
Frau Pressler,
ich stimme Frau Dannenberg zu. Dann mir fehlt tatsächlich diese Offenheit zum Gespräch. Und ich möchte Sie daran erinnern, ich bin eine liberale Politikerin und Mitglied der FDP, dass wir sehr frühzeitig begonnen haben, darauf hinzuweisen, zu sagen, wir möchten bitte über die Verhältnismäßigkeit von Corona-Maßnahmen sprechen. Und es kam selbstverständlich sofort aus allen anderen politischen Lagern das große Geschrei, dass wir Wirtschaftsjünger seien. Und darum geht es nicht. Es geht eben tatsächlich darum, dass die Oma im Altersheim auf ihre Enkel verzichten musste. Und in einem Besucherraum hätte dieser Kontakt durchaus stattfinden können. Und dass ich keine Blumen im Blumenladen um die Ecke kaufen konnte, aber im Supermarkt. Deshalb ist mein Blumenladen crashen gegangen. Und deswegen glaube ich, Frau Dannenberg hat einfach recht.
Christine Dannenberg in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, ich danke Ihnen
auch. Ja, wünsche schönes Wochenende.
Und ich danke Ihnen für die Sendung, wollte ich nochmal
sagen. Aber selbstverständlich. Wünsche schönes Wochenende. Wir fragen Sie, die Corona-Proteste, wie umgehen damit? Waren Sie vielleicht auch selber dabei, so wie Frau Dannenberg? Dann rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bei uns sind Paula Diehl, die Politikwissenschaftlerin, und Caroline Preißler, FDP-Politikerin, die Krankheit durch hat. Wir wollen von Ihnen wissen, wie empfinden Sie die Corona-Proteste, gerade die wir auch am letzten Wochenende erlebt haben. Aber es gab ja vorher auch schon einige neue, sind geplant. Ja, wir haben es erlebt, eine durchaus recht bunte Truppe, wenn man so sagen will, aber eben auch durchaus rechtsextreme Verschwörungstheoretiker sind auch dabei. Aber eben auch ganz normale Menschen aus dem Alltag, Familien in Outdoor-Kleidung, Menschen, die Musik gemacht haben und Menschen, wir haben es auch gerade gehört, die sich bei uns gemeldet haben und einfach das Gefühl hatten, dass die Debatte um die Corona-Maßnahmen nicht breit genug geführt worden ist und jetzt dort ihren Unmut zeigen wollten. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de und am Telefon ist Kai Holger Dech aus Brandenburg an der Havel, also der Stadt Brandenburg. Schönen guten Morgen.
Nee, nicht aus der Stadt.
Nicht aus der Stadt.
Aus dem Land Brandenburg.
Aus dem Land Brandenburg. Hier steht bei mir Brandenburg an der Havel.
Genau, aus dem westlichen Brandenburg. Havel stimmt, aber
Havelland dann eher vielleicht.
Genau. Ja, ich kann eigentlich auch nur die Diskussion, die Sie jetzt hier führen, nur von ganzem Herzen halt begrüßen. Und ja, ich sehe die als etwas, was einfach gefehlt hat. Nicht nur so sehr in der Zeit der Pandemie, sondern eben auch jetzt, also dass ich auch das Gefühl hatte, dass einfach eine differenzierte Darstellung einfach nicht da ist. Ich fühle mich in gewisser Weise mit vielen Leuten, die da auf dieser Demo sind, halt irgendwo verbunden. Ich würde auch zu so einer Demo gehen, aber ich gehe da nicht hin, wenn man sich halt von Rechtsradikalen halt nicht ausreichend distanziert. Auf der anderen Seite muss ich eben auch sagen, ich habe es eben selber erlebt als Mitinitiator von so einer Demonstration wie Wir haben es satt. Da war immer der schwarze Block, ne? Also die Leute, die nutzen halt einfach so eine Veranstaltung und da ist eben jeder Veranstalter eigentlich gefordert, sich in ausreichendem Maße halt davon zu distanzieren. Das halt zum einen. Auf der anderen Seite verstehe ich eben ganz viele Anliegen und
was besonders treibt Sie um bei den Anliegen? Was ist Ihr
Hauptproblem? Also mich treibt vor allem um, ich bin in ganz großer Weise halt einfach so besorgt, diese Stigmatisierung, die ich da irgendwo wahrnehme. Ich fühle mich an sich auch, obwohl ich nicht da war, irgendwo selbst halt angegriffen von der Berichterstattung.
Von welcher Berichterstattung jetzt, genau? Haben Sie da Beispiele? Oder?
Naja, dass halt alle so in so Schubladen gepackt werden. Das sind halt dann irgendwo alles Verschwörungstheoretiker. Das aber eben auch, und die Kritik, die geht halt zum einen halt an die Medien, die geht aber eben auch an die Politik, dass nicht hingeguckt wird, dass überhaupt nicht nachgefragt wird. Kann man nicht mal irgendwie eine Sendung machen, wo man halt versucht, nachzuforschen, warum, welches Weltbild haben denn diese Leute? Also beispielsweise, ich empfinde mich auch als Impfkritiker, nicht als Impfgegner, aber als Kritiker. Und ich sehe eben auch diese ganze Entwicklung der Impfstoffe, dass da jetzt die Zeiten nicht eingehalten werden. Und das ist ja nicht nur in Russland so, das ist auch jetzt bei der Entwicklung dieser Impfstoffe halt so. Das sehe ich alles sehr, sehr kritisch. Und weil ich halt ein anderes Weltbild habe. Ich sehe halt Viren und Bakterien nicht unbedingt als Feinde. Ich bin halt Ökobauer, habe eben jeden Tag mit den Kollegen zu tun und habe eben von daher ein ganz anderes Weltbild. Also eher ein holistisches.
Ich würde mal ganz gerne...
Kein Krieg gegen diese Tiere, sondern sehe halt einfach, dass es darum geht, irgendwo... Ja, halt mit denen irgendwo zu leben. Ich meine, wir sind Holobionten, wir bestehen eben zum Großteil.
Kann ich Sie kurz unterbrechen? Ich würde das ganz gerne weiterreichen an Caroline Preißler, die diese Krankheit Covid-19 ja wirklich durch hat, auch mit einem schweren Verlauf.
Ich danke Ihnen. Ich freue mich so sehr, dass Herr Dech in der Leitung ist, denn tatsächlich habe ich Gespräche mit vielen Menschen geführt, die auf dieser Demonstration eben auch genau seine Auffassung eben kundgetan haben und nun auch eine gewisse Erwartungshaltung mir gegenüber hatten und eben auch bereit waren, mich zu stigmatisieren, zum Beispiel als Schauspielerin oder Merkel-Jüngerin. Oder als Mensch, der eben weg kann, weil ein bisschen Schwund und Sterblichkeit ist eben bei vielen Virenerkrankungen. Und dann gibt es natürlich eben auch die sagen, ja, das sind Leute, die vorerkrankt sind und Risikogruppen. Und denen würde ich so gerne sagen, dass ich ein gesunder Mensch bin und eben Kinder habe, die minderjährig sind und ich wirklich ungern gestorben wäre an einer Krankheit, die wir alle nicht kennen. Und auch Stigmatisierung erlebt habe. Menschen wollten mir meine Sachen packen und mich aus der Stadt vertreiben. Ich sei eine Hexe. Es gab Diskussionen, dass man das Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, kennzeichnet und einen Bannkreis drum ziehen muss, weil diese Virenerkrankung so heftig sei. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft allgemein in letzter Zeit sehr gerne Schubladen benutzt. Und die zeigt Herr Dech eben auf. Selbstverständlich werden wir mit Covid-19 leben müssen, aber ich lade eben auch dazu ein, dann eben den Perspektivwechsel mal zu vollziehen und mal durch die Brille eines Patienten zu gucken und auch einmal durch die Brille einer Wissenschaftlerin und dann eben auch durch die Brille des Ökobauern. Wenn uns das gelingt, dann werden wir auch inklusiver demokratisch sein.
Herr Dech. Kann ich dazu noch was?
Gerne.
Also ich kann dazu einfach nur einladen. Also einfach mal eine Sendung machen, in dem halt eben solche Meinungen, also ich bin der allerletzte, der die Perspektive des anderen halt nicht respektiert. Ich rufe vor allem hier heute an, weil ich eben das Gefühl habe, dass diese Gesellschaft eigentlich eher in einem noch höheren Maße halt gespalten wird, als dies schon der Fall vor Corona war. Dass diese Art und Weise, wie diese Corona-Geschichte eben durchgezogen wurde. Ich kritisiere nicht die Maßnahmen der Bundesregierung in der Anfangszeit. Wir hatten es halt mit einer Geschichte zu tun, die keiner einschätzen konnte. Ich kritisiere auch nicht, dass sich da jeden Tag was ändert, weil die Sicht sich ja ändert und die Erkenntnisse sich ändern. In keiner Weise. Aber ich kritisiere eben, dass eben andere Meinungen, dass Freiheiten eingeschränkt wurden. Und ich meine, ich bin in der DDR aufgewachsen. Und ich habe diese Einschränkung von Freiheit oder diese Befreiung davon als junger Mensch, als junger Student halt als was ganz Großes wahrgenommen. Ich stand halt 1989 auf dem Alexanderplatz am 7. Oktober, habe an Diskussionen teilgenommen mit Demonstranten, bin danach auf eine Disco gegangen und die Leute, die mit einem Anliegen mit mir da diskutiert haben, was ich als völlig legitim empfand, die haben danach ein Ding über den Nüschel gekriegt. Ja? Und mit dieser Wahrnehmung, also dass eben dass nicht zugehört wird. Ja. Dass diese Gesellschaft nicht zuhört und sich dadurch weiter spaltet.
Frau Preißler möchte unbedingt noch was.
Trifft mich halt in besonderer Weise, weil ich mich so ein bisschen daran erinnere.
Caroline Preißler, auch mit Ostbiografie, muss man dazu
sagen. Ich war
sagen.
Auch da, ja. Herr Desch. Herr Desch, ich war auch auf der Demo und verstehe, was Sie sagen wollen. Aber ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass es heutzutage nichts mehr auf den Nüschel gibt. Vielleicht finden wir nicht immer alle da Gehör, wo wir Gehör haben wollen, aber der Unterschied, der Unterschied liegt darin, dass wir aus einer Diktatur kommen und da wirklich eben Übelstes erlebt haben und ich glaube, wir leben jetzt in einer Demokratie, denn diese Demo war genehmigt, im Gegensatz zu der, die wir beide erlebt haben.
Wie gesagt, also es geht mir um diese Stigmatisierung und die wurde eben von staatlicher Seite in ähnlicher Weise damals eben, ist die halt erfolgt, diese, wie ich das Gefühl habe, dass sie eben heute erfolgt.
Paula also, Diehl, ich muss Sie kurz nochmal unterbrechen. Ja, ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Ich würde kurz nochmal unterbrechen, weil Paula Diehl, die Politikwissenschaftlerin, noch ein Wort sagen wollte dazu.
Ja, also ich beobachte gerade bei diesem Dialog schon, dass Dinge, die mit Corona und Anti-Corona-Maßnahmen nichts zu tun haben, hochkommen. Und das scheint mir an diesen,
die tiefer sitzen sind.
Das hat mit der Wiedervereinigungsdynamik zu tun, die Art und Weise, wie das passiert ist. Das hat aber auch mit der Krisen der Demokratie zu tun. Aber das hat auch mit einer Dynamik der emotionalen Eskalation zu tun, die in Züge diese Proteste immer mehr in den Vordergrund tritt. Also ich bin wirklich eine große Kritikerin der Massenmedien, weil ich das Gefühl habe, wir haben seit Jahrzehnten immer mehr zu Vereinfachung tendiert. Das hat auch mit der Medienlandschaft zu tun, mit der Art und Weise, wie das jetzt konstruiert ist, also die Art und Weise, wie die Medien sich organisieren. Aber ich glaube, bei der Kommunikation am Anfang der Pandemie hatten wir das, gerade das, Herr Dech, was Sie gesagt haben, dass Viren keine Feinde sind. Diejenigen, die das gesagt haben, das war Macron und Trump. Aber die Bundesregierung hat es vermieden. Die haben das nicht gesagt. Und ich würde mir auch schon wünschen, dass wir ein bisschen breiter in den Medien über die Situation sprechen. Ich wollte nur zu bedenken geben, dass bei so einer Krankheit, die man nicht kennt, unglaublich viele unsichere Aussagen provoziert werden müssen, weil wir nicht so viel wissen, wie das verläuft. Und das ist ein Problem für jede Regierung, mit diesen unsicheren Aussagen umzugehen, weil die Regierung muss eine Orientierung geben. Und die Regierung muss jetzt eine Orientierung geben, ohne die alle Kenntnisse zu haben, um diese Orientierung zu haben. Das heißt, umso wichtiger ist es, und da unterstütze ich Sie auch, dass wir eine differenzierte Diskussion in den Medien haben.
Karl-Holger Dech aus dem Havelland bei Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, nicht dafür. Ich wünsche noch einen schönen Tag und
danke,
eine gute weitere Diskussion und bedanke mich nochmal an der Stelle, dass Sie sich um dieses sehr wichtige Thema kümmern.
Aber sehr gerne. Schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, danke. Tschüss.
Danke. Und am Telefon ist Martin Frank aus Leipzig. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir sind ganz ohr. Sie waren auf der Demonstration dabei?
Ja, absolut. Also meine letzte Demo, muss ich dazu sagen, war im Oktober 89 in Leipzig. Und ist schon ein bisschen her. Und ich dachte mir, in dieser ganzen Entwicklung, das willst du dir jetzt anschauen. Die Berichterstattung ist so einseitig. Und ich finde, in allen Bereichen der Gesellschaft ist Vereinfachung oder diese Stigmatisierung, dieses es gibt nur Schwarz und Weiß, das finde ich ganz furchtbar, dass überhaupt nicht differenziert Dinge betrachtet werden. Mal abgesehen von den Inhalten dieser Corona-Thematik, über die man trefflich streiten kann, finde ich das ganz furchtbar, dass egal was passiert, sofort die rechte Schublade aufgemacht wird, und die funktioniert in Deutschland ja schon immer. Ich muss dazu sagen, ich habe jüdische Wurzeln, meine Oma ist im KZ ermordet worden. Ich bin von rechten Gedanken so weit weg wie Luxemburg von der Mondlandung.
Also, wie weit hat Sie das gestört, dass es da Rechtsextreme gab, die auf der Demo mitgelaufen sind?
Also ich sage Ihnen mal meinen Weg. Ich wollte an dem Umzug teilnehmen. Ich war mit Freunden dort und wollte das halt live anschauen. Es war eine gute Stimmung, es war sehr angenehm. Wir sind dann auf dem Weg dorthin. Von der U-Bahn sind wir an der russischen und der amerikanischen Botschaft vorbeigekommen. Da standen, keine Ahnung, ich würde sagen 500 bis 1000 Menschen, die Friedensvertrag gerufen haben mit ihren Reichsflaggen. Also Reichskriegsflaggen waren da vielleicht zwei oder drei dabei, ansonsten waren das Reichsflaggen. Ich glaube, die sind noch nicht verboten. Die lässt man dann halt liegen und sagt, sind die halt da, ist aber nicht die Veranstaltung, die haben da vorne gestanden. Dann haben wir dort gewartet, es ging nicht weiter, dann kam die Auflösung, obwohl bei uns ringsrum waren super Abstände, kein Problem. Man merkte, es drängte von hinten nach und man wusste ja mitten im Zug nicht, was passiert denn ganz vorne.
Herr Frank, können wir das ganz kurz ja, an dieser Stelle mal kurz pausieren, weil bei uns nämlich gleich die Nachrichten kommen. Dafür soll auch Zeit sein. Wir reden gleich nach den 10 Unnachrichten weiter, weil ich das dann doch etwas genauer wissen wollte, wie Sie diese Situation empfunden haben. Bleiben Sie noch dran. Paula Diehl ist bei uns, Politikwissenschaftlerin, und Caroline Preißler, FDP-Politikerin, die dort bei den Demos stand mit einem Schild: Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch. Diskutieren Sie mit. Corona-Protester, wie umgehen damit? Ist das ein Impuls oder sind das Impulse für die Demokratie oder ist das doch nur eine Ansammlung von Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern und Rechtsextremen? Wie sehen Sie diese Proteste, auch die, die wir am letzten Wochenende in Berlin beobachten konnten, aber es wird ja noch zahlreiche andere geben. Ist das ein Ausdruck von Meinungsvielfalt oder ist es eben auch fragwürdig, weil sich so viele Rechtsextreme darunter mischen? Paula Diehl ist bei uns, Politikwissenschaftlerin, Demokratietheoretikerin, und Caroline Preißler, FDP-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die Corona überstanden hat, einen heftigen Verlauf überstanden hat, darüber auch berichtet hat in den sozialen Medien und bei der Demo am letzten Wochenende in Berlin dabei war mit einem Schild, auf dem stand: Ich hatte Covid-19 oder mache mir Sorgen um euch. Und wir haben schon das Gespräch begonnen mit Martin Frank aus Leipzig, der in Berlin am Wochenende dabei war. Und Herr Frank, wir hatten ja darüber gesprochen, über die Reichsflaggen, ne? Über die diese Kräfte, die ja sicherlich sehr kritisch gesehen werden müssen, die diese Demonstration auch für sich genutzt haben. Sie waren gerade dabei zu beschreiben, wie Sie damit konfrontiert worden sind.
Ja, also wir waren, wie gesagt, unter den Linden, Ecke Friedrichstraße. Es ging nicht weiter. In dem Moment, zu dem Zeitpunkt, wusste man nicht, okay, wieso geht es denn nicht weiter? Man hatte immer noch gehört, die Polizei hat abgesperrt, aber das war nicht richtig verifiziert. Okay, dann haben wir den Rückwärtsgang eingelegt und sind Richtung Straße der 17. Juni, wo ja die Kundgebung stattfinden sollte. Und es ist ganz klar zu sehen, dass quasi die Friedensfahnen und irgendwelche Länderfahnen waren deutlich in der Überzahl in dem gesamten Demonstrationszug. Klar war da vereinzelt mal eine Reichsfahne dabei, aber eine Reichskriegsflagge, die verboten ist, weit gar nicht. Und auf dem Rückweg sind wir natürlich wieder an den Botschaften vorbei, wieder an der russischen Botschaft. Standen immer noch die Leute da, haben geschrien: Friedensvertrag, Friedensvertrag. Ja, alles schön, sind wir vorbei. An der amerikanischen Botschaft genau das Gleiche. Keinerlei Gewaltpotenzial oder so, was man da wahrnimmt. Wenn die Parteien im Bundestag sitzen mit der AfD zusammen, machen die sich auch nicht mit denen gemein, nur weil sie im gleichen Raum sitzen. Das ist einfach nicht korrekt. Und wir sind dann durch das Brandenburger Tor, da war es noch offen. Und dann ist man eigentlich eine ganz tolle Atmosphäre reingekommen. Und es waren einfach ganz normale Bürger, Familien. Natürlich hat noch einige ganz lustige Schilder oben mit irgendwelchen Themen, wo sie denken, das ist die Gefahr. Ein riesengroßes, breites Spektrum, und aber so wie unsere Gesellschaft. Es ist halt auch nicht nur eine Richtung.
Was hat Sie denn motiviert, da eigentlich hinzugehen zu der Demonstration? Was war Ihr Hauptimpuls?
Naja, ich wollte mir selber ein Bild machen. Ich denke, ich bin ganz allumfassend informiert und da kann man sich ja immer ein Bild machen. Nur von anderen, die sich das erzählen lassen, ist ein ganz anderes Bild, als das live zu erleben. Also bin ich dorthin und ist ja nicht allzu weit weg von Leipzig, und wir haben das dort wahrgenommen und haben uns eigentlich ganz gut aufgehoben gefühlt. Und das Ganze war dann quasi vorbei, und ich hab das Hebräisch, wo sie uns begrüßt haben von der Bühne, das habe ich verstanden aufgrund meiner Herkunft. Und es wurde auf jeden Fall Gewalt, linksextrem, rechtsextrem wird nicht geduldet. Und da fühlt man sich erstmal gut aufgehoben. Kann man zu den Redebeiträgen, die da kamen, kann man geteilter Meinung sein, aber ein Großteil hat schon getroffen, besonders beeindruckt. Und das zeigt dann eigentlich auch, wie im Moment die Situation ist. Es ist ein Politiker von Bündnis 90 Die Grünen, ich glaube aus Flensburg war er, seine Meinung kundgetan hat. Der wurde ausgebuht, wo er sagt, er ist von Bündnis 90 Die Grünen. Ich dachte, was ist jetzt? Und dann hat er aber seinen Vortrag gehalten. Und das zeigt eigentlich so das ganze Thema im Moment. er hat seiner Fraktion und den Bundestagspolitikern der Bundestagsfraktion seine Themen vorgestellt und gesagt, hey, die wissenschaftliche Evidenz ist eine andere. Und er wurde diffamiert, er wurde kaltgestellt. Und genauso empfinde ich das im Moment gerade, dass überhaupt kein politischer Diskurs oder auch ein inhaltlicher Diskurs zustande kam. Und das kenne ich aus der DDR. Ich habe in der 9. Klasse einen Staatsbürgerkundelehrer gehabt. Der hat gefragt, na, sagt mal eure Meinung. Und dann sagst du deine Meinung und sagt er falsch. Eine Meinung kann nicht falsch sein, das ist völlig unmöglich. Also man muss dann darüber diskutieren. Und wenn ich dann danach die Berichterstattung gesehen habe, was ich aber selber erlebt habe, das war völlig konträr. Man kann darüber streiten, ob es jetzt nur 40.000 oder 400.000 waren, ist es völlig unerheblich. Aber Fakt ist, dass die rechten Gedanken absolut in der Minderheit waren. Wenn ich zu einem Fußballspiel gehe, das sind 70.000 Menschen im Stadion. 500 Idioten sind da, zünden Böller und Raketen und wollen sich prügeln. Ja, wird dann von dem Fußballspiel berichtet, da waren alles Gewalttäter? Nee, da waren 500 Idioten. Und genauso war es hier. Aber die Berichterstattung in den großen Medien, in den Leitmedien, will ich es mal nennen, geht in eine völlig andere Richtung. Ja. Und ich bin dann, also meine Meinung ist, qui bono, wem nützt das? Also das nützt überhaupt niemanden.
Was Martin Frank, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Paula Diehl wollte was dazu sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Frank, für Ihre Wortmeldung. Ich fand es sehr interessant, was Sie geschildert haben. Ich würde nicht mit Ihnen nicht übereinstimmen, dass es keinen politischen Diskurs dazu gibt. Ich hatte vorher gesagt, ich wünsche mir mehr ausdifferenzierten Auseinandersetzungen. Aber gerade das, was wir jetzt machen, ist das, was Sie anfordern, dass Sie sagen, dass es nicht gibt.
Aber 5 Monate zu spät aus meiner Sicht. Das ist total super, dass diese Sendung so stattfindet. Aber auch die Themen über Corona, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, da wird nicht unhöflich sein, aber es ist einfach ein Stück zu spät. Das ist das Gleiche wie mit dem Thema AfD. Das ist eine gewählte Partei, ich mache da sicherlich nicht mein Kreuz, kann es bestimmt nicht, aber die sind im Bundestag und ich kann dies nicht ignorieren, weil ich muss mir überlegen, wieso sind die denn entstanden? Also das muss man doch mal überlegen. So vor 10,
ja, aber das tun wir alle jetzt. Und insofern finde ich auch ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich finde es problematisch, wenn man dann sagt, man geht an Reichsflaggen vorbei und lässt es liegen. Ich verstehe Ihren Impuls. Ich würde nur zu bedenken geben, dass Symbole die Eigenschaft haben, dass wenn man in deren Nähe ist und sich nicht dagegen äußert, also in dem Fall von der Reichsflagge, dass man eingesogen wird in deren Wirkung. Und wir sprechen von der Corona, Anti-Corona-Proteste, von den Anti-Corona-Protesten als politische Kundgebung. Und das heißt, es ist nicht so, dass man zu einem Fußballstadion geht, sondern man ist da mit einer politischen Botschaft zusammen vereinigt. Und ja, insofern da würde ich sagen, das ist schon ein Problem, dass es zu wenig Abgrenzung gab. Und zwar, es müsste sofort geschehen und man hätte verschiedene Möglichkeiten, sich abzugrenzen mit Schildern und so weiter. Und das ist zu wenig passiert.
Aber darf ich Ihnen kurz widersprechen?
Gerne.
Also man hat gesehen, dass es nicht dazugehörte. Das war ein Halbkreis um die Botschaft rum. Die standen alle mit dem Gesicht Richtung den Botschaften, ob das die amerikanische oder die russische war, völlig egal. Da gab es auch russische Fahnen darunter, amerikanische Fahnen und auch Reichsfahnen. Also die Reichsfahne, der Vorgänger quasi unserer Fahne, hat ja nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Null, gar nichts, überhaupt nichts. Da muss man sich mal mit der Geschichte
beschäftigen. Er wurde aber tatsächlich in der rechten Bewegung sehr stark genutzt, auch in den 20er und frühen 30er Jahren.
Naja, so einfach kommen Sie nicht davon. Nee, so einfach kommen Sie nicht davon. Und zwar,
lass mich kurz meinen Gedanken ausführen.
Ja.
Ganz kurz. Man geht daran vorbei, man hat gesehen, das ist eine andere Kundgebung. Weil Fakt ist, auf der großen Kundgebung, vorne am Stern, was ja die Querdenken 7.11, was meine Motivation war, ich wusste ja gar nicht, dass dann so viele andere Veranstaltungen noch waren, die hat auch mit dem Thema am Reichstag nichts zu tun. Da stand eine andere Bühne, andere Menschen.
War Ihnen das unangenehm, diese Reichsfahnen da vor dem Reichstagsgebäude zu sehen, vor dem Bundestag? War Ihnen das unangenehm?
Nee, das konnte vor dem Bundestag, also ich weiß nicht, ob Sie räumlich das einschätzen können, der Bundestag ist ungefähr 3 Kilometer weg von
der Bühne. Ja, aber diese Szenen sind ja, wenn Sie auch es selber nicht gesehen haben, diese Szenen sind ja dann durch die Medien gegangen, ne? Diese Bilder mit dem Reichsfahnen und da viele Rechtsextreme, die dort diese Bühne für sich genutzt haben. War Ihnen das im Nachhinein unangenehm? Dass Sie auch an diesem Wochenende da mit dabei waren?
Ich mache mich da ja nicht gemein, das ist ja nicht die Frage. Wenn von 40.000 Menschen, wenigstens 2.000 oder 3.000 darunter sind, das ist halt so, das muss eine Demokratie aushalten. Ich bin aus Leipzig, wissen Sie, hier sind linksextreme Thematiken brutal. Gestern gab es brutale Ausschreitungen von in Konnewitz, das ist immer wieder das Thema, es ist mir egal, ob das rechts oder links ist, das ist alles eine Gefahr. Und das ist alles eine Gefahr. Und dafür ist die Polizei da, dies einzugrenzen. Und deswegen geht man doch dort nicht weg, sondern man will doch seine Überzeugung.
Martin Frank, Caroline Preißler war ja auch dabei bei der Demonstration am letzten Wochenende in Berlin. Sie wollten noch was dazu sagen.
Ja, ich bin gegangen, als es dann ruppiger wurde. Und tatsächlich habe ich dann die Bilder gesehen vom Reichstag. Und ich bin auch DDR-Bürgerin gewesen und war zutiefst erschüttert, denn für mich ist zum Beispiel der 3. Oktober ein sensationeller Tag. Ich fühle mich tatsächlich befreit und ich hatte das Gefühl, man nimmt mir was weg. Mein demokratisches Grundverständnis war an dem Tag richtig erschüttert von den Bildern vom Reichstag. Und wenn wir über Symbolik sprechen, und Paula Diehl hat es ja so wunderbar aufbereitet, dann muss ich auch sagen, ich habe an meinem Platz vorm Brandenburger Tor Menschen gesehen, die den Davidstern für ihre Zwecke verunglimpften und die sich mit einem gelben Stern durch die Menschenmassen bewegten und jetzt sagten, die Corona-Maßnahmen würden sie zu einem Opfer machen, wie zu einem Opfer des Holocaust. Und das hat mich erschüttert. Ich bin sprachlos. Noch bis heute fällt mir dafür keine Rechtfertigung ein, so antisemitisch vorzugehen auf einer Demonstration.
Paula Diehl, Sie wollten... Aber wie gesagt, das sind einzelne Personen.
Herr Frank, ich würde ganz kurz Frau Diehl noch mal zu Wort kommen lassen.
Ja, ich wollte schon was zur Reichsflagge sagen. Und zwar, die Symbole, die haben die Eigenschaft, nicht eindeutig zu sein und gleichzeitig eindeutig genug zu sein. Warum sage ich das? Weil die Reichsflagge tatsächlich nicht von dem Nationalsozialisten erfunden wurde, wurde aber von denen in der Interessituation verwendet, bevor die Hakenkreuzfahne als Nationalsymbol benutzt wurde. Das Interessante ist, da diese Flagge nicht verboten ist, eignen sich die rechtsextremistischen Gruppierungen diese Flagge an. Und das weiß man. Und insofern kann man einfach nicht sagen, das bedeutet nichts. Das heißt, man müsste diese Symbole erkennen und das haben sie. Und in dem Moment muss man eine Haltung entwickeln. Das wäre mein Appell an Sie sozusagen.
Martin Frank, ja, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wir haben noch sehr viele andere Anruferinnen und Anrufer, die ich sehr gerne noch zu Wort kommen lassen würde. Ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, das ist gut angekommen, Ihre Position, Ihre Motivation bei dieser Demonstration dabei zu sein. Für Sie also diese Rechtsextremen eher eine Minderheit. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße nach Leipzig.
Dankeschön.
Ciao. Ja, ciao. Die Corona-Proteste, wie umgehen damit? Das ist unser Thema heute Vormittag hier. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Paula Diehl ist bei uns, Politikwissenschaftlerin, und Caroline Preißler, FDP-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die Covid-19 durch hat, auch mit einem schweren Verlauf und den darüber auch veröffentlicht hat in den sozialen Netzwerken. Wie gesagt, schreiben Sie uns gerne. Britta Granz hat das getan aus Kiel. Sie sagte, ich lebe in Kiel und auch dort gab es vor 2 Wochen eine von Querdenken organisierte Demo. Ich wollte eigentlich zur Gegendemo der Antifa, bin nicht mehr dorthin gelangt, weil der Bereich schon gesperrt war. Schon mal vor Ort habe ich es gemacht wie Ihre Diskussionsteilnehmerin und habe mich an die Kiel-Linie gesetzt und das Gespräch gesucht. Also Caroline Preißler ist damit gemeint, glaube ich, die sich also mit einem Schild bei der Berliner Demo am letzten Wochenende hingestellt hat. Dann schreibt sie hier Britta Granz, ich habe über 2 Stunden lang mit den verschiedensten Menschen diskutiert. Am Ende haben wir meist festgestellt, dass sie zwar wahrlich nicht eine Meinung sind, aber dass wir uns gegenseitig zuhören können, ohne uns anzuschreien oder zu beschimpfen. Und Ralf Richter schreibt, ich nehme an den Demos nicht teil, würde es zwar gerne, aber lehne es ab, mit Leuten auf der Straße zu stehen, deren Ansichten zu meinen konträr sind, weshalb ich andere Wege suche, meine Meinung zu vertreten, zum Beispiel durch Petitionen im Internet. Und er schreibt auch, für mich ist all das eine Folge des Ausschlusses anderer Meinungen, die einseitige Berichterstattung gefährdet die Demokratie. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer und Raphael Lutzel hat angerufen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind unterwegs im Auto, aber jetzt haben Sie gerade angehalten, oder?
Ich habe extra angehalten,
das damit Sie mich besser hören. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Wir sind ganz Ohr.
Ja, ich wollte einen Gedanken einwerfen, anknüpfend an meinen Vorredner, den sympathischen Ökobauern aus Brandenburg, zur Berichterstattung. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich war nicht auf den Demos. Ich bin zu dem Thema mehr oder weniger durch meine Eltern gestoßen, die da eine gewisse Offenheit für haben und diese Videos auch anschauen. Und so habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und versucht, mal herauszufinden, mit was für Menschen hat man es da eigentlich zu tun. Also Michael Ballweg, Ralf Ludwig, sein Rechtsanwalt.
Michael Ballweg, der Organisator, der Anmelder dieser Demonstration in Berlin. Ja,
genau.
Und sogenannt Querdenken.
Ralf, richtig. Und Ralf Ludwig, der Rechtsanwalt, der ihn da unterstützt. Und eben dieser von der Schwindelambulanz der Bodo Schiefmann, also für die Figuren aus dieser Szene, und bin dann in YouTube immer weiter reingerutscht und habe mir diese Videos angeschaut mit ihren Stellungnahmen, auch Sucharit Bhakti, der Wissenschaftler da aus Kiel, mit seinem offenen Brief an Angela Merkel. Also habe mir einfach ein eigenes Bild gemacht und bin eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass die Medien, und damit meine ich die breiten Medien, also die GIZ-Medien, aber auch Spiegel TV und auch Deutschlandfunk, ja, eigentlich die Aufgabe haben, diese Personen viel näher zu beleuchten und diese Demonstrationen viel näher zu beleuchten und kleinteiliger einzuordnen, journalistisch einzuordnen, mit wem haben wir es da zu tun. Denn was ich gemerkt habe, was passiert, ich empfinde oder ich merke in den Medien, die ich sonst konsumiere, also den Breitband oder den Breitmedien, den Massenmedien, werden deren Ansichten nicht zu Genüge wiedergespiegelt oder sie werden vielleicht schon auch vermehrt mit stigmatisiert, mit diesem Aluhut und Verschwörungstheorie. Und dann sind Menschen, die sich dem vielleicht nicht so angeschlossen fühlen, gehalten zu sagen, na, ich möchte jetzt mal selbst schauen, mit wem ich da zu tun habe. Und dann weichen sie auf YouTube aus und schauen sich die Videos von denen an. Und dort passiert folgendes Problem. Dort schauen sie sich deren Videos an und die Aussagen und die Schlussfolgerungen. Und die sind zum Teil falsch. Also ganz konkret, Bodo Schiffmann von da aus Sintheim, von der Schwindelambulanz, hat nach meinem Dafürhalten in ärztlicher Hinsicht berechtigte Kritik an Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts. Die kann ich nachvollziehen oder erstmal so glauben. Seine Schlussfolgerung, dass nämlich Bill Gates und andere Menschen Geburtenkontrolle durchführen und dass das Impfen sozusagen jetzt dazu dienen soll, die finde ich grundsätzlich falsch.
Ja, das sind ja auch wirklich.
Ich bin dem ausgeliefert, ja. Und das wünsche ich mir eine journalistische Einordnung, und das heißt eine Auseinandersetzung mit diesen Menschen, eine offene Auseinandersetzung.
Wenn ich da mal für unseren Sender sprechen darf, ich empfehle da tatsächlich, wenn Sie Zeit haben, einfach auf unsere Internetseite auch zu gehen oder in die Audiothek und dort einfach zum Beispiel Corona als Stichwort einzugeben. Da gibt es wirklich, ich kann es Ihnen versprechen, eine große Vielfalt. Ja. Unter anderem auch ein Interview mit Michael Ballweg, dem Organisator dieser Demonstrationen in Berlin. Also natürlich ist es immer so, dass, ich kann jetzt nur fürs Radio sprechen, dass man nicht immer alles mitkriegen kann in einem 24-Stunden-Programm. Deswegen verweise ich eigentlich immer gerne auch auf unsere Internetpräsenz. Aber das sage ich jetzt nur für unser Haus. Ansonsten haben Sie das Gefühl, dass tatsächlich, was die öffentlich-rechtlichen Medien, die Printmedien oder wer genau, was genau fehlt Ihnen da?
Also, das ist natürlich schwierig. Ich kann jetzt nicht alle Artikel aufzählen, die ich mal gelesen haben könnte. Deswegen muss
man kann ja auch nicht immer alles wahrnehmen. Ne?
Genau. Es muss im Ungefähren bleiben, was ich Ihnen jetzt sage. Es ist natürlich eine subjektive Aussage. Einfach die Einordnung und wie schon an diese Personen und an diese Demonstrationen herangegangen wird aus journalistischer oder aus massenjournalistischer Sicht, ist für mich genommen nicht unvoreingenommen genug, sodass diese Menschen, die die Corona-Gegner, jetzt mal ganz plump gesprochen, sagen, nee, also das ist nicht mein Medium, das ist, ich informiere mich jetzt direkt bei YouTube. Und dann sind sie denen direkt ausgeliefert. Und da sehe ich eine Problematik, weil da fehlt der journalistische Kontext. Die Aufgabe, die Sie ja machen, nämlich zu sagen, mir als Bürger, der ich die Zeit nicht habe, alles zu recherchieren, zu sagen, das ist nachvollziehbar, diese Studie hat er falsch interpretiert, diese Aussage kann man so sehen, da gibt es ein Einschätzungsspiel, den kann man so und so auslegen, und die Schlussfolgerung, Bill Gates will dieses und jenes, ist nach unserem Dafürhalten absolut falsch.
Ich reich das mal in die Runde. Vielleicht spreche ich da jetzt auch zu sehr pro domo, aber Paula Diehl, Caroline Preißler, wie empfinden Sie tatsächlich, also wir haben es jetzt an zwei, drei Punkten auch gehört bei einigen Hörerinnen und Hörern, dass Sie das Gefühl haben, dass die Bandbreite einfach auch, gerade was die Sicht auf diese Corona-Demos angeht, die Vielfalt dieser Demos nicht genug zu Wort gekommen sei.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr vertragtes Problem. Zum einen, weil die Protesten selbst an sich heterogen sind. Und wenn sie wenig Sendezeit haben, müssen sie einfach die Aussagen sehr klar auf einen Punkt zuspitzen. Das ist so eine der Regeln der Journalismus. Das macht die Sachen schwierig, in konzentrierter Form zu bringen. Zweitens hatte ich schon das Gefühl, und das hatte ich schon mal gesagt, dass ein bisschen mehr Vielfalt oder Ausgewogenheit in der Hinsicht, dass wir mehr differenziert mit dem Problem umgehen könnten, wünschenswert wäre. Ich würde aber nicht mitgehen und zu sagen, das ist alles nur gleich und gegen die Corona-Proteste beleuchtet worden. Also in den Medien gab es auch sehr häufig die Aussagen, und zwar sehr breit, dass diese Proteste doch heterogen waren und da unterschiedliche Gruppierungen waren, unter anderem Familieneltern mit deren Kinder, die dann Probleme hatten, wenn der Lockdown kommt und so weiter. Also insofern würde ich sagen, das gibt's ja unterschiedliche Berichterstattung. Trotzdem sehe ich noch ein weiteres Problem hier, nämlich dass die etablierten Massenmedien immer mehr in Konkurrenz geraten mit sozialen Medien. Und viele der protestierenden Gruppen haben sich in sozialen Medien sehr gut organisiert und haben deren eigene Version.
Und bespiegeln sich da drin selbst letztlich.
Natürlich. Und das Problem ist, wenn man dann weiß, nach welche Algorithmen man im Internet recherchiert und Informationen bekommt, tendiert man mit diesen technischen Möglichkeiten immer mehr dazu, Bestätigung für seine eigene Meinung zu bekommen. Das ist ein grundsätzliches Problem, das betrifft nicht nur Corona, aber wird dann in der Situation mit den Corona-Protesten richtig zum Problem, auch für die breiten Medien, die praktisch damit konkurrieren.
Caroline Preißler, reicht Ihnen die Vielfalt, ich sage jetzt mal, in den redaktionellen Medien, ne? Also die auch journalistisch betreut werden, also nicht die sozialen Medien, sondern die redaktionellen Medien, zum Beispiel die Deutschlandfunk Kultur, reicht Ihnen die Vielfalt der Berichterstattung über die Corona-Demos?
Nun, ich bin eine liberale Politikerin, ich könnte ein Lied davon singen, wie schnell man eben verkürzt dargestellt wird und eben auch Schubladen aufmacht. Nur fehlt mir zum Singen eben die Luft gerade. Deshalb sage ich, ja, ich bin sehr dankbar für die Vielfalt, die wir in der Berichterstattung haben. Und ja, ich wünschte mir, wir würden breiter berichten.
Denn was genau fehlt Ihnen?
Mir fehlt eben tatsächlich der zweite Blick. Wir werden also eben mit Überschriften und mit Schlagworten eben bedient. Es geht tatsächlich um Klicks und Reichweite. Aber dieser differenzierte, dieser zweite Blick ist, denke ich, unserem Zeitgeist gerade geopfert worden. Es muss eben immer schneller, immer mehr auf den Punkt gebracht werden. Und ich sehe das eben zum Beispiel in der Corona-Kritik, ja, es eben ganz schnell auch zum Schwarz-Weiß-Denken kommt und wäre glücklich, wenn wir gemeinsam daraus einen Weg finden. Ich glaube, wir müssen selber uns an die eigene Nase zunächst erstmal fassen, um festzustellen, wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit. Wir müssen offener sein. Und zwar wir als Gesellschaft, indem wir eben ganz schnell einen Dialog abkürzen, indem wir jemanden herabwürdigen und Schluss. Und so funktioniert es nicht. Und eben 40.000 Menschen sind eine Personengruppe, aber eben keine unbeachtlich kleine Personengruppe mehr. Die hatten uns also was zu sagen. Wir haben gefälligst eben doch zuzuhören.
Ja, ich wollte nur was ergänzen, und zwar diesen fehlenden zweiten Blick hat auch damit zu tun, was diese Veränderung unserer Kommunikation mit sich bringt, nämlich in den sozialen Medien haben sie nicht unbedingt jemanden, der dafür bürgt, für das, was gesagt wird, und der Ton skaliert sehr schnell und man hat sehr häufig das Phänomen, dass man sich anbrüllen, um das nochmal aufzunehmen, tatsächlich zum Stil geworden ist. Und das ist auch eine Komponente, die Einfluss hat auf die etablierten Massenmedien.
In der Corona-Zeit selbst habe ich übrigens sehr gerne auf Qualitätsjournalismus und recherchierte Daten und Fakten zurückgegriffen, um meine Meinung mir zu bilden. Und da war ich dann doch auch wieder froh darüber, dass ich Gebühren zahle.
Raphael Lutzel, Sie hören uns ja auch. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, in aller Kürze bitte.
Eine Anmerkung zu sagen. Also ich wollte das nicht falsch verstanden wissen, dass ich nicht absoluter Verfechter der pluralen Medien bin, die wir hier in Deutschland haben. Also das ist, war eher noch sozusagen ein Anliegen, das noch mehr in Angriff zu nehmen. Und dann wollte ich noch sagen, ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die weder ganz auf der einen noch auf der anderen Seite stehen, sondern Fragen haben und da eine gewisse Offenheit empfinden für diese Argumente, die da aus dieser Bewegung raus, sage ich mal, kommen. Und dann einfach als Aufruf, diese Menschen näher zu beleuchten und einzuordnen und zu sagen, das kann man nachvollziehen und das hier ist einfach nur krude Theorie.
Aber was ich mich da frage, ist damit die Offenheit gemeint im persönlichen Umfeld zum Beispiel, die Ihnen fehlt? Oder ist das eine Offenheit, die Ihnen vielleicht fehlt, eben tatsächlich in der Öffentlichkeit, in der größeren Öffentlichkeit? Das sind ja zwei verschiedene Dinge auch, ne?
Ja, ich meine jetzt Letzteres, in der größeren Öffentlichkeit.
Also im persönlichen Umfeld erleben Sie schon durchaus differenzierte Debatten?
Durchaus, absolut. Mhm. Das geht von der Kernfamilie über den Freundeskreis im Beruflichen. Das funktioniert. Das funktioniert. Aber einfach, was ich sozusagen im Abend in den Talkshows, in den großen Medien sozusagen wahrnehme. Aber natürlich haben Sie recht, es ist eine subjektive Aussage, die ich hier treffe. Die mag jemand anders ganz anders sehen. Ja, das war schon mein Beitrag.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wünsche schönes Wochenende und gute Weiterfahrt.
Gleichfalls. Ja, wiederhören.
Raphael Luzier hat uns angerufen. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, und rufen Sie uns auch gerne an, wie Helmut Michael aus Greiz hat das getan. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie es mit den Demonstrationen, den Corona-Protesten?
Also können Sie mich gut hören?
Wir können Sie wunderbar hören.
Schön, wunderbar. Also ich möchte einfach mal auf diese Spaltung der Gesellschaft eingehen, also auf die Ursachen solcher Unmuts Bekundungen, wie sie in Berlin stattfinden. Es ist ja von Ihnen richtig gesagt, dass die Symbole halt auch in ihrer Vielfältigkeit unterschiedlich sind und dass man sich im Bedarfsfall abgrenzen muss. Der Vorteil dieser Symbole ist, dass man sie erkennt und dass sie eindeutig sind. Und für mich als Pendant dazu stehen Begrifflichkeiten, wie Sie sie auch verwenden. Zum Beispiel die Begrifflichkeit repräsentative Demokratie. Diese Begrifflichkeiten sind täuschend, in sich unstimmig, weil es gibt nur eine Demokratie. Das Souverän ist das Volk. Und das ist durch eine repräsentative Demokratie ein täuschender Begriff. Denn das ist keine Demokratie. Und das bitte ich Sie einfach auch zu beachten, weil jetzt das Volk keinerlei Zugriff auf die Gesetzgebung hat. Das Volk hat keinerlei Möglichkeiten, Macht zu kontrollieren. Es läuft so, dass wir in 4 Jahren oder 5 Jahren einmal abstimmen dürfen. Dann wird das als Blankoscheck benutzt, um zu sagen, ihr habt uns ja gewählt. Wir haben die Illusion einer Demokratie, aber wir haben keine Demokratie.
Wie würden Sie sich denn gerne noch anders beteiligen? Welche demokratischen Prozesse schweben Ihnen davor?
Also ganz konkret habe ich das schon gesagt und ich wiederhole das, dass ich bei der Gesetzgebung einen Einfluss haben möchte. Das zeigt auch die Pandemie. Es ist eine Systemkrise, ganz klar.
Also nicht über die Parteien, sondern über bestimmte Volksentscheidungen, meinen Sie?
Richtig, richtig. Mhm. Das Volk ist souverän und ist nicht in keiner Demokratie-Situation.
Ich empfehle, und in welchem Zusammenhang steht das dann mit den Corona-Protesten aus Ihrer Sicht?
Na, das habe ich Ihnen doch gesagt, das ist eben ein Unmut dadurch.
Ein genereller Unmut.
Mhm. In der Bevölkerung, ein genereller Unmut, der ja den gesamten gesellschaftlichen Raum auch bewegt.
Ja.
Und es ist auch konkret so, dass ich keine Möglichkeit habe, Macht zu kontrollieren. Das ist auf kommunaler Ebene so, dass eben Landräte wie Fürsten regieren, dass die Bürgermeister über das Volk regieren. Und das hat mit Demokratie nichts zu tun. Ich möchte aber konkret noch inhaltlich einen Punkt...
Ja, Herr Michael, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen, weil ich sehe hier Paula Diehl neben mir sitzen, die Politikwissenschaftlerin, die gerne was dazu sagen möchte.
Ja, vielen Dank für Ihre Bemerkung. Das ist tatsächlich etwas, was wir in der Politikwissenschaft sehr oft diskutieren. Und zwar... die Form der repräsentative Demokratie ist leider die einzige Form für Massengesellschaft, in der wir leben, weil wir können unmöglich alle zusammen, wie Jean-Jacques Rousseau, auf den Sie wahrscheinlich anspielen, vorgeschlagen hat, alles zusammen und dann zusammen entscheiden, wie in Griechenland, in alten Griechenland, das geht nicht. Und insofern hat man die Form gefunden, dass man Repräsentanten wählt, die für uns entscheiden. Trotzdem gibt es da Probleme. Und da haben Sie dann den Finger auf die Wunde gelegt. Und zwar, wir haben keine Garantie, dass diese Repräsentanten genau das machen, was wir wollen. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, das zu ergänzen. Und in vielen Ländern wird tatsächlich mit Referenda oder mit Partizipationsmöglichkeiten ergänzt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt aber noch nicht, dass wir dann in keine Demokratie leben, wenn wir auf die Repräsentation eingehen.
Herr Michael, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wünsche schönes Wochenende. Und natürlich etwas, was, glaube ich, auf was Caroline Preissler auch eingehen will, vermutlich mal, zumindest an diesem Moment, was die repräsentative Demokratie angeht. Also Herr Michael hat das ja gerade ein bisschen verbunden, auch mit einem gewissen generellen Unmut, der sich vielleicht ja am Beispiel dieser Corona-Krise zeigt.
Und Herr Michael hat ja auch den perfekten Weg gewählt, denn er äußert sich dazu öffentlich. Und das Versammlungsrecht, unsere Möglichkeit, Demonstrationen anzumelden und durchzuführen, zeigt ja eben auch, wie wir uns eben einbringen können in den politischen Diskurs und Entscheidungen durchaus eben auch anregen können, begleiten können und überprüfen können. Wenn es das alles nicht gäbe, dann sehe ich auch schwarz. Aber zum einen haben wir unsere Volksvertreter, die wir demokratisch wählen, und zum anderen eben auch die Möglichkeit, jederzeit auf die Straße zu gehen und dafür einzustehen, was wir uns wünschen.
Es wurde ja viel gesagt, dass gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, der Corona-Krise, der Exekutive so präsent gewesen sei und die Legislative etwas zurückgedrängt. Haben Sie das auch so empfunden, Frau Passler?
Wir haben Gott sei Dank einen starken Rechtsstaat und der bezieht sich eben gerade nicht nur auf das Gewaltmonopol und auf die Exekutive, die handelt, sondern wir haben auch die Möglichkeit, alles überprüfen zu lassen. Und wir haben, glaube ich, viel aufzuarbeiten. Ja, es sind Fehler gemacht worden in der Corona-Krise und ich bin sehr froh, dass wir Gewaltenteilung haben und einige Entscheidungen eben überprüft haben oder auch noch überprüfen werden.
Kam das rechtzeitig?
Ich bin keine krisenerprobte Politikerin und ich denke, es waren auch sehr viele nicht krisenerprobte Politiker und Politikerinnen eben gerade am Start in den letzten 6 Monaten. Über Rechtzeitigkeit lässt sich streiten. Manche sagen, wir sind zu früh in den Lockdown gegangen. Manche sagen, wir sind zu spät in den Lockdown gegangen. Auf jeden Fall werden wir daraus lernen und zukünftig besser sein.
Frau Diehl, wie haben Sie den Parlamentarismus empfunden in der Corona-Krise, gerade am Anfang?
Naja, jede Stunde der Exekutive in Krisen ist schon ein Problem für die Demokratie. Andererseits kommt man nicht daraus. Es muss schnell gehandelt werden. Und insofern fand ich schon sehr wichtig, dass man sich auch dazu geäußert hat und dass man danach zu den normalen Modus zurückkommt. Also wir haben
jetzt... Kann das rechtzeitig?
Das kann man diskutieren. Ich glaube, da musste man auch zusammen mit Medizinerinnen diskutieren, weil wir natürlich nicht wissen, wie genau die Gefahr war. Und das ist ja das Problem, wenn man auf präventiven Modus geht. Egal, was man macht, ist immer recht oder immer richtig oder immer falsch, weil man nicht Kausalitäten nachweisen kann. Also insofern kann man schlecht sagen, ob das die richtige Maßnahme war oder nicht.
Aber dieses Bedürfnis ist eben auch parlamentarisch zu diskutieren, eben auch im legislativen Raum zu diskutieren, was eben jetzt viele, glaube ich, umtreibt, dass diese Debatte nicht genug geführt worden sei, zumindest zu Beginn. Ist das nachvollziehbar, dass das stärker auch hätte
das ist auf diesem Podium gemacht werden? Das ist nachvollziehbar und das ist immer wünschenswert, dass es geäußert wird. Es wird aber immer ein Dilemma sein, sobald so eine Situation vorkommt wie bei der Pandemie. Also aus dem Dilemma kommen wir nicht raus.
Dann würde ich gerne noch anschließen, dass wir aber da rauskommen müssen, denn wir müssen natürlich aus dieser Krise lernen. Und mir hat es sehr gefehlt, dass in den Parlamenten über Maßnahmen entschieden wurde. Denn es
also doch, lag, ne?
Natürlich fehlt es mir und ich finde, wir müssen eben daraus lernen. Ich bin froh und dankbar, dass wir eben eine starke Exekutive haben, aber ich bestehe darauf, dass unsere Gewaltenteilung eben auch das macht, wofür sie da ist. Und mir hat die Legislative sehr gefehlt und ich wünsche, dass wir es in der Zukunft besser machen und aus der Vergangenheit lernen.
Caroline Preißler ist bei uns FDP-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die Corona überstanden hat, und Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin, an diesem Samstagvormittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen von Ihnen wissen, die Corona-Proteste, wie umgehen damit? Sind das Impulse für die Demokratie oder doch nur eine Ansammlung von Corona-Leugnern und Rechtsextremen? Und es wurde ja schon viel, vielleicht die Frage an Sie, Caroline Preißler, auch schon viel darüber jetzt gesprochen, dass zu undifferenziert über diese Corona-Demonstration berichtet worden sei in den Medien, dass jetzt endlich auch die Gelegenheit also wäre, über diese Demonstration ausführlich zu reden. Man könnte natürlich auch den Spieß umdrehen und sagen, laut Umfragen sind es gerade mal 9-10% der Deutschen, die überhaupt diese Demonstrationen unterstützen. Und dann gibt es auch viele andere Stimmen, die sagen, wir Medien berichten zu viel darüber und geben dem viel zu viel Platz und viel zu viel Aufmerksamkeit. Wie empfinden Sie das?
Da könnte was dran sein. Ich mache mir nur Gedanken darüber, was passiert, wenn wir nicht über die aktuelle gesellschaftliche Situation sprechen. Denn es gibt im Gegensatz zu den vielen Demonstrantinnen und Demonstranten, die eben auf die Straße gehen, eben auch Menschen, die eben zu Hause sitzen und darauf angewiesen sind, eben sich zu informieren. Die brauchen also ihren Sender, ihre Sendung, Denn wir haben eine Zeit, die für Menschen mit Behinderungen, für Menschen mit Beeinträchtigungen, für andere eben extrem gefährlich ist. Wir haben Schattenfamilien, die seit Monaten sich eben kaum aus dem Haus trauen, weil sie eben womöglich eine Infektion mit Covid-19 nicht überstehen würden. Und die haben eben auch Anspruch darauf, Informationen zu erhalten und an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und wie macht man das, wenn man eben darauf angewiesen ist, im Haus zu bleiben? Dann macht man das eben zum Beispiel übers Radio. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass Sie berichten. Denn ich bin im Vorstand eines Vereins für Menschen mit Behinderung und habe in den letzten Monaten erfahren, wie es eben so ist, wenn man nicht teilhaben kann. Und deshalb lade ich eigentlich jeden ein, doch zuzuhören. Das beschäftigt uns, das Thema. Und in anderen Ländern ist Corona ein viel größeres Thema als bei uns hier in Deutschland. Erfuhr ich vorhin im Gespräch mit Paula Thiel und bin der Meinung, ja, da sagt sie etwas Wahres.
Was sagen Sie zum internationalen Vergleich?
Ja, wenn man zum Beispiel bei den Ländern sich anschaut, die sehr stark mit der Corona-Krise zu tun hatten, wie Italien, Brasilien oder USA, bekommt man viel mehr Informationen über die gefährliche Seite der Krankheit, was wir hier nicht mitkriegen, steht nicht im Fokus wahrscheinlich, weil wir natürlich nicht so viele Fälle haben, aber die Sequelen, was der Verlauf betrifft und so weiter, das sind die Berichterstattung tatsächlich unterschiedlich im internationalen Vergleich.
Sind ja sehr ungewöhnliche Verläufe zum Teil, die diese Krankheit auch nimmt, ne? Also das ist ja vieles auch noch nicht ganz erforscht. Man sieht offenbar, dass es da auch Spätfolgen geben kann. Auch bestimmte Organe sind betroffen, die bei Virenerkrankungen oft gar nicht betroffen sind. Frau Preißler, Sie haben ja über Ihre Zeit mit Corona, mit Covid-19, besser, um das genauer zu sagen, durchaus auch veröffentlicht in den sozialen Medien. Sie haben es mal beschrieben als etwas, es fühlt sich an wie Ertrinken.
Ja, die ersten Tage mit der ausgebrochenen Covid-19-Erkrankung waren die Hölle. Ich wünsche das keinem und ich möchte...
Also starke Atembeschwerden oder was?
Ja, es ist so, ich bin an einem Donnerstag, dann habe ich erste Symptome gehabt und bin am Samstag ins Krankenhaus gekommen mit Atemnot. Und das war letzte Rettung. Ich war alleine in einer Quarantäne mit meinen kleinen Kindern und hatte Angst, vor den Augen meiner Kinder einzugehen und ihnen das auch noch zuzumuten. Das war also wirklich eine einschneidende Erfahrung. Und als gesunder junger Mensch, als Familie beschäftigt man sich mit vielem, aber nicht mit diesem schnellen Dahinsiechen. Ich war überfordert und nicht mehr in der Lage. Ich hatte keine Kraft und keine Luft mehr, mich um meine Kinder zu kümmern. Und deshalb, ja, es ist eine erschreckende Krankheit, ein bisschen wie eine Wundertüte, denn es ging mir dann auch im Krankenhaus schnell besser. Aber 3 Monate später sind mir Haare ausgefallen und zwar nicht nur ein paar, sondern ganz viele. Und ich bekam Sprachstörungen, ich habe Probleme mit der Herzfrequenz. Es ist so, ich bin kein Weichei und ich jetzt gerade bin ich auch...
Wie geht's Ihnen jetzt?
Wieder fit, aber mich schränken manchmal noch so Zipperlein ein. Das heißt also, während ich hier bei Ihnen im Studio bin, stehe ich nicht, weil meine Herzfrequenz dann so hoch ist, wenn ich stehe, dass ich eben schlecht Luft bekomme.
Wir haben uns alle hingesetzt hier, muss ich dazu sagen. Meistens stehen wir hier im Studio, weil jetzt sitzen wir natürlich alle.
Und dieses Sitzen kommt mir gerade sehr entgegen, aber es ist nichts, was ich nicht überstehen werde. Und ich erlebe auch, dass es ganz andere Krankheitsbilder gibt, gerade mit Covid-19. Und deshalb bin ich vor allem dankbar, dass es hinter mir liegt.
Am Telefon ist Andreas Stieper aus Kleinmachnow. Schönen guten Morgen oder guten Tag. Inzwischen ist es auch schon 10:50 jetzt.
Ja, guten Morgen. Das ist sehr schön, dass Sie mich doch noch zu Wort kommen lassen.
Gerne.
Ja, erstmal möchte ich mich bedanken und Ihnen ein Kompliment aussprechen für die ruhige Atmosphäre, mit der Sie den Menschen zuhören und das ganze Thema bearbeiten. Das ist die Wahrnehmung, die ich in den letzten Wochen vermisst habe oder sowas habe ich vermisst. Aber gut, das kam mir viel zur Sprache, weswegen ich anrufe. Ich habe mich sehr, ich fand es sehr schade, dass ich Frau Preißler da vom Brandenburger Tor nicht habe stehen sehen. Ich wäre gerne mit ihr in den Diskurs beziehungsweise in das Gespräch gekommen. Ich habe ihren Fall verfolgt. Ich habe 2 Sendungen mit ihr gesehen bei Lanz. Das heißt, ich kenne also dieses Leid, was sie da ertragen musste durch Covid-19. Und ich möchte dazu sagen, dass wir ja, Krankheit gehört zu unserem Leben dazu. Und so leid mir das tut, jeder, nicht nur Frau Preisler, jeder, der mit Covid-19 erkrankt ist oder auch daran gestorben ist, das ist ganz, ganz traurig. Aber ein Grundgedanke, der mir fehlt, auch in der Berichterstattung, ist, wir müssen mit unseren Viren leben. Wir sind, wie sagte irgendein Wissenschaftler mal, wir sind eine Viren- und Bakterienfabrik. Und wenn unser Körper nicht lernt, damit umzugehen, dann sterben wir. Das heißt, im Grunde, unser Körper ist die Antwort auf die Fragen. Es ist nicht der Impfstoff, der immer propagiert wird. Und das war das, was mich extrem irritiert hat. Wir müssen warten, bis der Impfstoff entwickelt ist. Und dann können wir davon reden, dass diese Krise überstanden ist. Das, glaube ich, ist der ganz falsche Ansatz. Mir fehlt, auch in den Medien, stärkt euer Immunsystem. Ihr in euch selbst liegt sozusagen die Kraft,
die ihr braucht. Kann ich Sie kurz unterbrechen? Waren Sie bei der Demonstration? Waren Sie Demonstrant auf der Demonstration oder waren Sie nur Beobachter?
Nein, ich war da.
Und das war Ihr Hauptimpuls, tatsächlich sozusagen, also aus einer Impfskepsis heraus dort teilzunehmen, oder?
Das hat mit einer Impfskepsis nicht zu tun, sondern das hat für mich damit zu tun, dass man die Basis sozusagen verliert. Wir können doch nicht sagen, wir entwickeln einen neuen Impfstoff und dann geht es uns allen besser. Unser Körper ist das Wunderwerk, der macht alles besser. Und wenn wir den stärken, und wie gesagt, die Verläufe, die Frau Preisler erlebt hat und die viele Menschen auch erlebt haben, die gehören dazu. Und beim Covid-19 ist bestimmt das neu, die Verläufe, dass die anders vielleicht verlaufen als bei anderen Viren. Aber unser Körper wird irgendwann damit klarkommen, davon bin ich überzeugt.
Frau Preisler will was dazu sagen, natürlich.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich habe ich diese Gespräche sehr häufig geführt auf dieser Demonstration. Mir fehlte manchmal ein bisschen der Gedanke an unseren Nächsten. Denn was bei Covid so extrem anders ist als bei anderen Viren, ist dieses Ansteckungspotenzial. Wenn wir also uns mit Covid anstecken, dann stecken wir eben auch viel häufiger als mit einer anderen Viruserkrankung unseren Nächsten an. Ich bin dann zum Beispiel von meinem Mann infiziert worden, und wenn ich jetzt daran denke, wie der sich dann rumgeschlagen hat und wie wir uns verabschiedet haben und er dachte, womöglich bleibt er jetzt mit den Kindern alleine übrig und ich bin weg, dann hätte der wahrscheinlich Probleme gehabt. Wir stecken eben nicht nur uns an und wir muten nicht nur unserem Körper und unserem Immunsystem was zu, sondern wir entscheiden auch mit über die Gesundheit unserer Nächsten, und die sind womöglich gar nicht immer so sicher.
Andreas Stüper, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Darf ich noch was
und uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich kann Sie gerne an unsere E-Mail-Adresse verweisen. Wenn Sie da noch Zeit haben, gerne mal eine Mail zu schreiben, sehr gerne. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir leiten das auf jeden Fall weiter, weil uns jetzt hier ein bisschen die Zeit davon läuft und wir auch gleich die Nachrichten haben gelesen. Vielen Dank
für Ihre Sendung.
Aber gerne. Toll. Vielen
Danke,
Dank.
Herr Stüper.
Viele Grüße nach Kleinmachnow bei Berlin. Ja, Paula Diehl, Caroline Preisler, 2 Stunden haben wir jetzt sozusagen darüber gesprochen, worüber wir wahrscheinlich noch Stunden weiterreden könnten. Was ist Ihr Eindruck von der Vielfalt dessen, was wir hier abgebildet haben?
Also ich würde ganz gerne auf Herrn Stüppers
in aller Kürze,
Frage ganz kurz eingehen. Und zwar, es ist wahr, dass das ein individuelles Problem ist, aber das ist kein nur individuelles Problem, das ist ein politisches Problem. Wir alle erwarten von dem Staat eine gesundheitliche Versorgung. Und insofern hat der Staat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Pandemien im Schach gehalten werden. Daher kann man nicht das Ganze individualisieren. Und insofern ist das eine gesellschaftliche und politische Diskussionsfrage.
Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin von der Uni Kiel, war bei uns, und Caroline Preisler, FDP-Politikerin, die Krankheit durch hat. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren, dass Sie auch die Kraft hatten. Auch hier 2 Stunden. Vielen Dank.
Bleiben Sie gesund.
Ja, Sie auch.
Danke.
Dankeschön. Und gleich hier die Lesart bei uns, unter anderem mit einem Buch mit dem Titel Die große Zerstörung, was der digitale Bruch mit unserem Leben macht. Und dieses Gespräch hier können Sie, wie alle unsere Gespräche, auch natürlich immer wieder hören unter deutschlandfunkkultur.de.